hört Kreisab Allee zu den Olympischen Spielen aus Paris. Gemeinsam mit der Handballwoche. Wie immer mit knallharten Analysen und einer ordentlichen Portion Expertise. Natürlich vor Ort. Und mit eurem Gastgeber, mit Sascha Staat.
Auch am Reisetag gibt es natürlich eine neue Ausgabe von Kreisab Allee. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid in der heutigen Sendung. Und genauso mit dabei ist der Chefredakteur der Handballwoche, Olaf Bruchmann. Erstmal die Frage, bist du bei dieser unglaublichen Hitze heute gut rübergekommen nach Lille?
Ja, bienvenue à Lille, bin ich. Der Zug war Gott sei Dank klimatisiert und der Schnellzug in Frankreich ist ja auch echt flott unterwegs. Eine Stunde, hat alles gut geklappt.
Ich war froh, dass mein Auto eine Klimaanlage hat. So viel kann ich ja sagen. Es ist echt warm. Es ist gefühlt wärmer und eine andere Hitze als in Paris. Das finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Das Interessante ist auch, du hast mir gerade eben erzählt, als ich hier zum Stadion gekommen bin, weil wir sind ja hier in einem Stadion, wir sind ja gar nicht in der Halle, aber ich habe ja drin auch schon gesehen, ist ganz nett, dass du genauso lange in der Metro gesessen hast, wie du von der Metro bis zur Halle gegangen bist.
Ja, das ist kurios. Das sind recht weite Wege. Das Stade Pierre Morat liegt ein bisschen außerhalb im Süden von Lille und man muss dann doch noch ein paar Minuten gehen von der Metrostation. Aber das ist nicht so schlimm. Das Gehen ist nicht das Schlimme, aber du hast recht, es ist verdammt warm und mit dem Rucksack hinten auf dem Rücken schwitzt man dann schon ein bisschen.
Mal gucken, ich möchte noch versuchen, einen Parkausweis zu kriegen für die nächsten Tage, weil ich bin mit meinem Hotel nicht ganz so zentral gelegen wie du. So viel kann ich mal verraten, aber ist egal, das passt schon irgendwie. Wir schauen jetzt noch mal ein bisschen voraus auf das Spiel der deutschen Frauen gegen Frankreich. Es gibt ja ein Doppelduell Deutschland-Frankreich, wir wissen das, jeweils auch um 13.30 Uhr, also morgen am Dienstag, die Mädels von Markus Gaugisch und übermorgen dann die Jungs von Alfred Gislason. Aber unser Fokus liegt noch mal auf den Frauen. Dann habe ich mir noch mal überlegt, ein anderes Thema mit in die Sendung reinzubringen, aber ja, wir haben es ja gestern schon mehr oder weniger auf den Punkt gebracht, aber ich möchte halt gerne da nochmal ansetzen. Markus Gaugisch hat keine Schulnote vergeben. Er hat gesagt, und siehe und da und das war gut und das war schlecht, aber er hat keine Schulnote vergeben für diese Vorrunde. Ich habe dich nicht konkret nach einer gefragt, welche Note würdest du eigentlich geben und ist die Note eine gute Basis für das, was da jetzt morgen kommt?
Ja, interessanter Ansatz. Vielleicht müsste man es so wie in der Schule ein bisschen trennen. Ich kann mich erinnern, dass es ja schriftliche Noten gab und mündliche Noten. Und wenn wir das vielleicht so in Pflicht und Kür teilen würden bei den Mädels, dann muss man ja einfach sagen, so sind ja auch viele Kommentare in den Foren, die man so kennt. Wer mit 2 Punkten in ein Viertelfinale rutscht, mein Gott, der hat es nicht so wirklich verdient. Das ist so ein bisschen der Tenor, den ich auch von zu Hause mitkriege. Das klingt ja eher so nach einer 4 bis 5, wenn man da eine Schulnote geben würde. Man muss natürlich auch sagen, wie die Mannschaft sich hier insgesamt geschlagen hat, dass es eine Entwicklung gibt, dass es einige gute Passagen gab. Und wenn ich dann vielleicht, um meinen Ansatz da so ein bisschen zu verfolgen, vielleicht eine mündliche Note dafür geben würde, dann wäre es vielleicht eine 2 bis 3. Aber unterm Strich bleibt es dann vielleicht eine 4. Es ist gerade so ausreichend. Wir stehen im Viertelfinale mit nur einem Sieg und das ist nicht besonders gut und deswegen wird die Aufgabe ja umso schwerer morgen gegen Frankreich. Da muss schon einiges stimmen, um dann eben auch gegen den Olympiasieger bestehen zu können.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Startformationen eingehen, denn Markus Gaugisch hat ja zum ersten Spiel ein bisschen was verändert. Er hat Annika Lott gebracht in der ersten 7 für Alina Greisels, weil Lott mehr Größe hat und im Mittelblock agieren kann. Das war ein Argument und er wollte gegen Ryu, die Linkshänderin aus Gyeo bei Korea, besser verteidigen können. Fand ich ein interessantes Argument. Ich habe dann auch in meiner Kolumne bei Strikespiller geschrieben, dass ich das nicht ganz so gut finde, aus dem einfachen Grund, weil ich finde, wenn die deutschen Frauen gegen Südkorea spielen, sollten sie aus der eigenen Stärke heraus, aus dem eigenen Selbstvertrauen heraus, was sie sich in Neu-Ulm bei der Olympia-Quali ja auch erarbeitet haben, agieren und nicht darauf achten, hat Südkorea jetzt eine Weltklasse-Spielerin, die auch nicht immer Weltklasse spielt, also es ist keine absolute Top-Spielerin, ja, die spielt in Gyeo, aber sitzt mehr auf der Bank, als dass sie spielt und hat da keinen großen Einfluss. Deswegen war ich da so ein bisschen überrascht, dass er das getan hat. Wenn du das jetzt eine Woche später nochmal analysierst oder mehr als eine Woche später sogar, wie bewertest du das?
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst und wir haben uns ja so auch ein paar Mal im Off unterhalten. Du bist ja der Meinung, dass Deutschland ein bisschen mehr Tempo machen müsste und dass Alina Greisels auch nicht von der Bank kommen sollte, weil sie eine sehr, sehr gute Entscheidungsspielerin ist in der zweiten Welle. Da gehe ich mit, das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Ich finde aber, dass Markus Gaugisch schon richtige Schritte eingeleitet hat und gewisse Dinge angepasst hat. Es hat nicht so gut funktioniert mit Emily Bölk und Xenia Smietz im Rückraum, deswegen kam eben Annika Lott in die Startformation. Ich glaube, das war ein guter Griff und das hat ja auch das Spiel dann gegen Slowenien, das sie sehr hoch gewonnen haben und dominiert haben, auch bewiesen. Man muss einfach konstatieren, dass eben Dänemark, Schweden und auch Norwegen, diese drei skandinavischen Top-Nationen, eine Nummer zu groß sind für die deutsche Mannschaft. Und ich glaube, da spielt es auch keine Rolle, welche Formation da auf dem Platz steht. Das sind einfach Mannschaften, die sind uns in der Breite, in der Konstanz, aber auch in den einzelnen Positionen voraus.
Mit welcher ersten Sieben würdest du ins Spiel gehen? Und was glaubst du, mit welcher ersten Sieben wird Markus Gaugisch ins Spiel gehen?
Ja, ich finde, dass Kathi Filter im Tor gesetzt ist. Das ist die klare Nummer eins. Die Außen sind für mich auch eindeutig. Antje Döll und Jenny Behrendt. Da geht nichts dran vorbei. So, ja, dann kann man natürlich darüber diskutieren, wie man aus der guten Defensive heraus agieren will. Ich glaube, dass Xenia Smietz da genauso gesetzt ist. Annika Lott ist nicht so eine gute Deckungsspielerin wie vielleicht Emily Bölk, die dann hinten besser ist, aber vorne im Moment ihre Schwierigkeiten hat. Es gibt viele Optionen. Ich will mich da nicht so genau festlegen. Kann ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Weißt du jetzt gerade aus? Das kann doch nicht dein Ernst sein.
Ja, ich habe 5 Spiele gesehen und kann mich nicht festlegen. Das ist nicht gut, oder?
Das hast du jetzt gesagt, aber ich nenne mal meine erste 7. Also ich würde so anfangen und das kann man natürlich auch diskutieren. Es wird den einen oder anderen geben, der sagt, ja, was soll das denn, warum denn? Man muss ja auch ein bisschen nach Form gehen. Ich sehe das genauso wie du, Kathi Filter ist gesetzt. Sie hat auch in den letzten beiden Spielen sehr gut gehalten. Von daher, warum sollte man da was verändern? Ist ja logisch. Auf den Außen ist es auch klar mit Döll und Behrendt. Ich finde, dass beide Außen übrigens ein gutes Turnier spielen. Das wollte ich an der Stelle auch mal erwähnt haben. Behnke ist auch, glaube ich, dann in der Kombination Offensive-Defensive am Kreis erstmal gesetzt. Ich würde neben ihr in der Mitte in der Defensive Xenia Smietz einsetzen und dann jeweils auf den halben Kreisels und Maithof und würde dann Xenia Smietz auch in der Offensive erstmal spielen lassen. Ich glaube, das ist aus der Abwehr heraus die Mannschaft, die am meisten Tempo machen kann. Und so gut Lott auch gespielt hat in den Minuten, die sie bekommen hat, sie hat nicht die internationale Erfahrung, auch vor großem Publikum zu spielen. Und ja, ich glaube schon, dass das ein Faktor sein kann, auch wenn Alina Greisels bislang nicht ihr bestes Turnier gespielt hat. Da hatte sie schon deutlich bessere, das ist gar keine Frage. Aber du hast es ja auch eben angesprochen. Mir ist das Entscheidungsverhalten in der zweiten Welle sehr, sehr wichtig, denn ich habe so im Gefühl, dass man Frankreich nur schlagen kann, wenn man gut ins Tempo kommt.
Ja, aber damit sprichst du eigentlich den wichtigsten Punkt an. Das basiert gar nicht so sehr auf den Positionen oder den Personen, so will ich sagen, sondern wie viel Mut hat die Mannschaft gegen den Olympiasieger hier in Frankreich vor wahrscheinlich 25.000 Zuschauern aufs Tempo zu drücken. Es wird auf den eigenen Matchplan ankommen. Nicht nur auf die einzelnen Spielerinnen, sondern mit wie viel Mut spielt Deutschland nach vorne und bringen sie Frankreich auch ins Laufen. Denn das ist ja auch die Stärke der Franzosen, die unheimlich schnell spielen und auch mit viel Wucht und Tempo, weil sie eine Körperlichkeit haben in der zweiten Welle, ob ich das mitgehen will. Wenn ich mich nur darauf besinne, die Stärken des Gegners einzudämmen, werde ich immer hinten dran sein und verlieren. Ich glaube, und das ist ja das, was du meinst, glaube ich, man muss mit den eigenen Stärken eben auch mal nach vorne gehen. Und deswegen, es wird wichtig sein, wie Markus sie einstellt und dass sie auch mit Mut nach vorne spielen. Ich glaube, nur dann haben sie überhaupt eine Chance.
Ich bin auch sehr gespannt, was Markus Gaugisch machen wird. Es wird nicht die Formation sein, die ich gerade genannt habe, da bin ich mir relativ sicher. Mal gucken, was die Mädels dann draus machen. Glaubst du, sie haben den inneren Glauben daran, Frankreich zu schlagen? Weil es ist schön und gut, wenn man nach außen immer sagt, wir müssen unsere Chance nutzen, wir werden alles in die Waagschale werfen. Ja, es wäre auch schade, wenn man in einem olympischen Viertelfinale nicht alles in die Waagschale werfen würde. Deswegen bin ich kein Freund dieser Phrase, das gefällt mir einfach nicht. Man kann auch ruhig mal sagen, nach so einer Vorrunde, weil du hast es ja gerade auch erwähnt, wir sind weit weg erstmal im Moment von Schweden, Frankreich, Norwegen, Dänemark, auch wenn wir jetzt gegen Frankreich noch nicht gespielt haben. Aber da fehlt was. Das hätte man auch mal klar benennen können. Das ist nicht schlimm.
Nein, ich finde auch, dass man das ruhig benennen kann und dass man auch mal so ehrlich sein kann. Es ging um die innere Stärke, das war ja der Ausgangspunkt und den Glauben daran. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist, mit wie viel Selbstvertrauen die deutsche Mannschaft morgen in dieses Spiel gehen wird. Die Frage ist aber, woher wollen sie das Selbstvertrauen ziehen? Denn sie haben in 5 Spielen nur einmal gewonnen und haben ja, einmal knapp gegen Dänemark verloren. Wenn wir ehrlich sind, gegen Schweden und Norwegen waren sie chancenlos. Da hätten sie auch noch eine Stunde spielen können. Ich glaube, dass diese Mannschaften ihnen immer einen Schritt voraus waren und auch noch mal das Tempo hätten anziehen können, wenn es eng geworden wäre. Sehr viel Konjunktiv. Aber woher nimmt diese Mannschaft jetzt das Selbstvertrauen? Ich glaube, dass das die größte Aufgabe jetzt in den vergangenen 2 Tagen seit dem Umzug aus Paris für Markus Gaugisch war. Selbstbewusstsein schöpfen, immer wieder die eigenen Stärken hervorheben, damit die Mädels eben mit breitem Kreuz und mit erhobenem Haupt hier morgen vor 25.000 Leuten einlaufen wird. Und dann ist die Frage, ob sie da bestehen. Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel.
Das klingt nicht gut, so viel kann ich sagen. Ja, warten wir es natürlich ab und wir werden es morgen dann auch analysieren. Das ist ja ganz klar. An der Stelle nochmal der Hinweis, dass es eventuell so kommen wird, dass Olaf und ich relativ zeitnah nach dem deutschen Spiel aufnehmen werden. Und dann gibt es noch keine Analyse der anderen Spiele im Viertelfinale, sondern der Fokus liegt erstmal auf dem deutschen Team. Ich wollte ja noch ein Thema aufmachen, ganz anderes. Und zwar, du wirst es auch mitbekommen haben, die deutschen Basketballerinnen haben sich zum ersten Mal überhaupt für die Olympischen Spiele qualifiziert und stehen hier im Viertelfinale. Ja, mag sein, dass sie ausscheiden. Die Basketballer, die sind Weltmeister und treten in einer Souveränität auf. Das ist sehr beeindruckend. Ob die ins Halbfinale kommen, wissen wir natürlich auch nicht. Die 3-gegen-3 Basketballerinnen sind zum ersten Mal bei Olympia und haben sich vorzeitig fürs Halbfinale qualifiziert. Wenn ihr diese Sendung hört, ist das Halbfinale bereits gespielt. Kann auch sein, dass sie ausgeschieden sind. Kann auch sein, dass sie am Ende nur Vierter werden. Muss der Handball aufpassen, dass der Basketball vorbeizieht?
Das ist ein wirklich gutes Thema. Ich glaube, der Handball muss generell aufpassen, wenn ich hier auch die Olympischen Spiele verfolge mit so hippen Sportarten wie Breakdance, wie BMX, wie Skateboard, 3-gegen-3 Basketball. Der Sport erfindet sich gerade neu und das Olympische Komitee ist ja auch dabei, immer neue Sportarten mit zu integrieren. Und Handball hat ja auch so einen leicht verschneichten Ruf, das muss man ja einfach sagen, auch wenn wir die Altersstruktur unserer Abonnenten angucken. Wir haben eine recht alte Leserschaft. Guckt man mal durch eine Handballtribüne, haben wir hohes männliches Publikum im Durchschnitt und auch eine recht alte Fankultur. Ich glaube schon, dass der Handball aufpassen muss, weil immer mehr coole Sportarten dazukommen. Werden die dann auch noch erfolgreich, haben wir echt Schwierigkeiten.
Es ist ja so, es kommt auch immer ein bisschen auf das Gastgeberland an. 2021 war Japan mit Tokio der Gastgeber. Da wurde Baseball, das 2012 und 2016 nicht im olympischen Programm war, wieder ins Programm geholt. Die Sportarten, die du gerade aufgezählt hast, ja, BMX kann man auf der ganzen Welt fahren, Skateboard kann man auf der ganzen Welt fahren, Breakdance gibt es überall, 3-gegen-3 Basketball kannst du überall spielen. Baseball ist ein lateinamerikanischer, nordamerikanischer Sport und ein bisschen in Asien. Handball ist eigentlich ein europäischer Sport. Ist das das Problem?
Ja, das ist das Problem. Aber das weiß der Weltverband IAF auch und arbeitet dagegen. Das weiß ich, weil ich da wirklich gute Kontakte habe zum Weltverband in Basel. Sie versuchen immer mehr in Asien und auch in Afrika den Handball zu etablieren, damit sie eben ein Weltsport bleiben. Was immer noch so ein weißer Fleck auf der Landkarte ist, ist Nordamerika. Die USA sind halt mit ihren eigenen Sportarten nicht wirklich interessiert am Handball. Alle 4 Jahre bei Olympia, das merken wir, sagen die, wow, was ist denn das? Das ist ja athletisch, das ist ja technisch, das ist schnell, das ist taktisch. Eigentlich eine coole Sportart, könnten wir in Amerika auch machen. Ja, und dann kommt es aber wieder, dass sie eben danach verschwinden und die Aufmerksamkeit lenkt sich dann von den Highschools und den Colleges und natürlich den Profiligen wieder auf die Sportarten. Das sind Eishockey, das ist Basketball, das ist American Football und das ist Baseball. Aber würden wir es mal schaffen, Nordamerika und die USA zu knacken, hätten wir einen Riesenmarkt. Und ich glaube, das würde auch dem Handball sehr gut tun. Aber um deine Frage da konkret zu beantworten, ja, es ist ein europäischer Sport und da ist es ja super. Auch die Zuschauerzahlen sind grandios, auch bei Olympia jetzt. Es war immer ausverkauft. Die kleine Arena Süd in Paris war mit knapp 6.000 immer voll, auch in den Morgensessions um 9 Uhr. Ich glaube auch, dass es hier in Lille sehr, sehr voll werden wird. Es gibt keine Tickets mehr, auch bis zum Finale. So habe ich gehört, zumindest für das Männerturnier. Wir reden von 27.000 ausverkauft. Das ist natürlich ein Ausrufezeichen. Und so werden sich auch die Verantwortlichen des Handballs immer wieder darauf zurückziehen, dass es ja eine große Nachfrage gibt. Aber sie müssen aufpassen, dass es eben ein großes weltweites Interesse auch bleibt.
Ich habe meine Zweifel, weil hier haben wir natürlich eine Stadt im Herzen Europas, wo die ganzen Fans relativ leicht hinreisen können. Ja, es ist teuer, aber auch nach Lille ist es kein Problem anzureisen. Also da können einige mal eben in Anführungsstrichen hinfahren, teilweise sogar auch mit dem Auto. Es ist aus Deutschland gar nicht so weit. Also von daher ist das das geringere Problem. Los Angeles ist relativ weit weg. Da gibt es keine Handballkultur. Du hast es gerade erklärt, weil es diese 4 großen Sportarten gibt, die alles überschatten mit Summen, also Geldern, die da generiert werden, da kann der Handball nur von träumen. Und ich habe da echt Zweifel. Mal gucken, wie das ist in Los Angeles und in Australien. Das ist der andere weiße Fleck. Ja? Und wir haben in Europa das Problem, dass zwei sehr, sehr große Märkte nichts mit dem Handball zu tun haben. Das ist einmal United Kingdom, also England und so weiter, und Italien. In beiden großen TV-Märkten auch gibt es keinen Handball. Ich mache mir, muss ich ganz ehrlich sagen, Olaf, ich mache mir große Sorgen, dass der Handball überhaupt olympisch bleiben kann über 2028 hinaus.
Nein, die Sorgen mache ich mir nicht. Und diese Diskussion kommt auch alle 4 Jahre wieder. Seit Rio habe ich die Zahlen im Kopf, vorher wirklich nicht genau. Aber nach der Leichtathletik war der Handball immer die Zuschauersportart Nummer 2. In Rio, in Tokio ohne Zuschauer, ja. Aber ich glaube auch, dass wir hier wieder aufgrund dieses Riesenstadions auch in Lille wieder sehr, sehr gute Zuschauerzahlen haben werden. Insofern mache ich mir da keine Gedanken, dass das IOC mal auf die Idee kommt, den Hallenhandball aus dem Programm zu nehmen. Es gibt ja sogar Bestrebungen, vielleicht Beachhandball mit dazu zu nehmen. Weiß ich nicht, ob das wirklich realistisch ist. Ich kann die Verfechter verstehen. Es gibt immer mehr Beach-Varianten und das wäre eben auch eine coole Sportart. Das muss man sehen. Es gab ja sogar mal diese wilde Idee, weil der Hallenhandball eigentlich in den Wintermonaten stattfindet, vielleicht den Handball zu den Winterolympischen Spielen zu packen. Davon halte ich gar nichts, denn die Spielsportarten sind ja auch alle bei den Sommer-Events und da sollte der Handball auch bleiben.
Und soweit ich weiß, das haben wir hier bei Kreisab auch schon mal diskutiert, dadurch, dass die Olympische Charta sozusagen vorschreibt, dass alle Wintersportarten entweder auf Eis oder Schnee ausgetragen werden müssen, wird es für den Handball schwer, da ins Programm zu rutschen. Und ja, genau, Snowhandball hatten wir ja auch schon hier als Thema bei Kreisab. Gut, danke für deine Einschätzung, Olaf. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass der Handball weiter olympisch bleibt. Und da gehört er auch hin, ist zumindest meine Meinung. Danke auch an euch, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wie immer gibt es alle Informationen unter facebook.com/kreisab, bei Twitter, natürlich auch bei YouTube, aber vor allem bei Instagram. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und morgen sprechen wir hoffentlich über eine sehr, sehr große Überraschung. Ademar.